Hast du dir auch schon mal überlegt, dass das, was wir hier machen, miteinander in einem Gottesdienst, für wahrscheinlich viele Menschen eher ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist? Also wir tun zum Beispiel einen unsichtbaren Gott anbeten mit Liedern. Gut, da mit dem Liedersingen ist ja für viele Menschen heutzutage nicht, das ist nicht in dem Sinne etwas Spezielles, es wird überall gesungen. Im Fußballstadion wird gesungen, an einem Konzert wird gesungen. Aber wir singen natürlich nicht eine Fußballmannschaft besingen oder einen Star, sondern wir singen zu einem unsichtbaren Gott singen. Oder was vielleicht noch ein bisschen spezieller ist, dass wir uns Woche für Woche mit einem altjüdischen Text beschäftigen, der auf Deutsch oder welche Sprache auch immer übersetzt worden ist. Wenn du regelmäßig in einen Gottesdienst gehst, dann kommt dir das wahrscheinlich normal vor. Aber wahrscheinlich für deine Nachbarn, Arbeitskollegen, Freunde ist das schon eher etwas Spezielles, dass man sich da Woche für Woche mit so alten jüdischen Texten beschäftigt. Also ich gehe einfach davon aus, weil ich weiß nicht, wem seine Freunde und Arbeitskollegen alle auch da im Gottesdienst hocken, oder? Man kann sich es auch mal umgekehrt vorstellen. Ich weiß nicht, wer von euch Freunde hat, die sich Woche für Woche mit altägyptischen Texten beschäftigt. Oder mit babylonischen Texten, wo alle anderen denken, hey, das versteht doch eh niemand. Ich will das einfach vorweg schicken, um zu sagen, wenn wir uns hier jede Woche mit der Bibel beschäftigen, so nennen wir eben die altjüdischen Texte heutzutage, dann ist das nicht einfach nur normal. Also schon normal, wir sind nicht komisch, aber ich meine, das ist schon ein bisschen speziell. Und vielleicht machen das viele von deinen Bekannten, Freunden, Kollegen nie. Und ich will das auch sagen, weil vielleicht bist du da und wir reden seit Wochen über die Bibel und du denkst, ja, Bibel, aber das sagt mir so wenig und sowieso, ich verstehe so wenig, was in dieser Bibel steht und inspirieren tut es mir eigentlich sowieso auch nie so richtig. Und ich will einfach sagen, das ist okay. Das kann sein. Und es ist auch nicht so tragisch und man muss direkt kein schlechtes Gewissen machen und schon gar keinen Druck und so weiter, sondern das ist schon auch verständlich. Wie gesagt, es beschäftigt sich nicht so viele Leute mit so altjüdischen oder Texten, die schon x-tausend Jahre alt sind. Die Frage, die wir heute uns heute damit beschäftigen, ist, warum sollen wir denn eigentlich überhaupt in dieser Bibel lesen? Ich habe es gesagt, wir sind so in dieser Predigtreihe drin mit dem Titel «Die Welt der Bibel». Heute ist die dritte von diesen Predigten. Und wenn du die ersten zwei noch nicht gehört hast, dann ermutige ich dich sehr, zurückzugehen auf unseren YouTube-Kanal und die Predigten nachzuschauen. Ich habe vor zwei Wochen darüber geredet, dass die dicke Bibel, also eigentlich ist es ja eine Bibliothek mit 66 Büchern, dass die Bibliothek eine zusammenhängende Geschichte ist. Eine lange, grosse, zusammenhängende Geschichte, wo es übrigens nicht primär um dich und mich geht, sondern wo es primär um Gott, den Schöpfer von Himmel und Erde geht. Und ich habe gesagt, das hat so wie fünf Teile in dieser Geschichte, so eine epische, könnt ihr euch so vorstellen, so ein bisschen Herr der Ringe-mässige, wirklich epische Geschichte. Im Zentrum die Geschichte von Jesus, wo alles darauf hinweist. Das ist so das, was ich vor zwei Wochen darüber geredet habe. Und auch, dass wir eingeladen sind, Teil zu werden von dieser Geschichte und uns mit hineinnehmen zu lassen und selber die Geschichte auf unsere Art, mit unseren Begabungen weiterzuschreiben. Letzte Woche hat Andi sehr schön darüber geredet, dass es wichtig ist, dass wir in der Bibel lesen. Und auch wenn die Bibel uns manchmal ein bisschen dick und kompliziert vorkommt, dass wir immer daran denken sollen, dass der Fokus darauf ist, dass Gott uns liebt und dass wir ihn lieben sollen. Das ist das, um was es im Kern von dieser Geschichte immer wieder geht. Und er hat auch so schön gesagt, dass wir heutzutage lesen nicht mehr so viele Leute wirklich in diesem Buch. Und dass die meistgelesene Bibelübersetzung eigentlich die Menschen sind wie wir, die Jesus nachfolgen. Wir übersetzen sozusagen den Text in unser Leben hinein. Und eben, die Frage ist jetzt heute, warum sollen wir denn aber überhaupt in dieser Bibel lesen? Geht es einfach darum, dass wir möglichst viele Informationen haben, möglichst viel Hintergrund, möglichst viele Details, eben zum Beispiel wissen, dass der David 5 Steine genommen hat, um den Goliath zu beschiessen, weiß ich bis heute noch nicht. Also mal jetzt weiß ich es. Also geht es darum, einfach möglichst viel Details zu wissen von dieser Geschichte. Und die Antwort ist natürlich, es geht noch um mehr. Eine wichtige Antwort auf die Frage, warum sollen wir uns denn gerade auch mit dem ersten Teil, mit diesen alten Schriften beschäftigen? Eine von der Antworten ist, weil Jesus selber das gemacht hat. Es geht ja da immer wieder um Jesus. Wir reden von Jesus, wir wollen ihm nachfolgen. Und Jesus hat eine erstaunlich hohe Ansicht gehabt vom Alten Testament, dem, was wir Alten Testament sagen. Jesus war ganz tief verwurzelt in diesen alten jüdischen Schriften. Sein ganzes Leben, sein ganzes Reden war so richtig durchdrungen von diesen alten Schriften. Er ist so richtig eingetaucht. Und wir wollen heute über drei Verben reden. Also wie sollen wir denn die Bibel lesen? Und das eine ist, das erste ist, wir sollen eintauchen, dann sollen wir die Bibel meditieren und wir sollen ihr auch gehorchen. Und ich möchte anfangen mit dem Eintauchen. Ganz am Ende vom Lukas-Evangelium, also wir sind hier im vierten Teil der Bibel, in der Evangelie, im Lukas-Evangelium, Jesus ist schon auferstanden. Und dort begegnet er einem Ehepaar auf dem Weg nach Emmaus. Und die beiden, die kennen Jesus nicht, aber sie sind zutiefst enttäuscht von Jesus. Weil sie haben gesehen, dass Jesus am Kreuz gestorben ist. Und für gute Juden ist ein Messias, der am Kreuz gestorben ist, ein schlechter Messias, weil dann ist er tot und dann ist er kein Messias mehr. Und sie sind zutiefst enttäuscht gewesen. Und Jesus läuft mit ihnen, geht sich nicht sofort zu erkennen und redet dann mit ihnen. Und in dem, was er da sagt, sehen wir, wie sehr Jesus geprägt ist von diesen alten Schriften, vom Alten Testament. Er sagt, oder wir lesen dort, Lukas 24, darauf sagte Jesus zu ihnen, was seid ihr doch für unverständige Leute? Es fällt euch so schwer zu glauben, dass die Propheten in der Schrift gesagt haben. Was die Propheten in der Schrift gesagt haben. Haben sie nicht angekündigt, dass der Christus alle diese Dinge leiden muss, bevor er verherrlicht wird? Und dann hat eine Podcast-Folge angefangen, wo leider nie aufgenommen worden ist. Das ist wirklich sehr, sehr schade. Die Podcast-Folge ist nicht aufgenommen worden, es hat nur ein Vers zu dem. Es heißt, und er begann bei Mose und den Propheten und erklärte ihnen alles, was in der Schrift über ihn geschrieben stand. Warum ist das nie aufgeschrieben worden? Es wird so viel doch klären heutzutage. Ich wäre sehr gerne dabei gewesen, aber so ist es manchmal im Leben. He? Kurze Zeit später geht Jesus noch zu seinen anderen Jüngern, nicht nur zu diesen zwei von Emmaus. Und im nächsten Moment, also nein, ich muss es so sagen, kurze Zeit später erkennen die beiden, Emmaus Jünger, erkennen Jesus und er ist dann gerade weg. Und sie sagen zueinander, war es uns nicht seltsam warm ums Herz, als er unterwegs mit uns sprach und uns die Schrift auslegte? Offensichtlich, was Jesus ihnen in dem Gespräch gesagt hat, über das Alte Testament, ist nicht nur Information für ihren Kopf, sondern hat ihr Herz und ihre Gefühle so sehr berührt, dass sie veränderte Menschen geworden sind. Das passiert, wenn wir in der Bibel lesen. Es verändert uns, nicht nur unser Denken, es verändert unser Herz und unsere Gefühle und so, wie wir über das Leben denken. Wenn wir in die Bibel eintauchen, macht es das mit uns. Und dann, wie gesagt, ist Jesus noch seinen anderen Jüngern begegnet und dort sagt er nochmal etwas Ähnliches. Dort sagt er, als ich bei euch war, Lukas 24, 44, als ich bei euch war, habe ich euch erklärt, dass alles, was bei Mose, bei den Propheten und in den Psalmen über mich geschrieben steht, in Erfüllung gehen muss. Und wieder sehen wir das, Jesus redet über das, was wir heute das Alte Testament nennen. Aber Jesus hat dem nicht das Alte Testament gesagt, das hat es das Neue gar noch nicht gegeben, sondern er fasst das zusammen mit dem Begriff Mose, also das Gesetz, die Propheten und die Psalmen oder die Schriften, aller Rest. Das war der gängige Ausdruck für die Bibel in der Zeit von Jesus. Die haben nicht alles Testament gesagt, sie haben nicht die Bibel gesagt, sondern das, was im Gesetz, bei den Propheten und in den Psalmen steht. Jetzt muss ich einen kleinen theologischen Einschub machen. Genau. Das hier, habe ich gesagt, ist das, was wir das Alten Testament nennen. Also die Geschichte, Schöpfung, Sündenfall, Israel, bis dort, wo die Geschichte von Jesus anfängt. Das ist das, was wir das Alte Testament nennen. Das ist etwa 3/4 von unserer Bibel, wie wir sie jetzt haben. Und der Teil, das Alte Testament, ist im Jüdischen ein bisschen anders zusammengestellt. Das Gesetz, das sind die ersten 5 Bücher Mose. 1. Mose 2 und so weiter, haben wir da. Das ist bei uns auch so eingeteilt. Und nachher fängt im Jüdischen der Block an mit den sogenannten Propheten. Wir glauben, oder wir haben es, so im Bild, dass wir sagen, ah, Propheten, ja stimmt, ich glaube, der Jesaja und der Hesekiel, der hat eh nicht mehr so richtig verstanden, so die Propheten. Im jüdischen Verständnis sind zum Beispiel auch der Josua, ist auch ein Prophet gewesen. Und die geschichtlichen Bücher sind eigentlich auch in dem Teil der Propheten drin. Also was die Könige gemacht haben und was der Elia gemacht hat und so weiter. Das ist der zweite Block von Schriften. Und dann kommt der dritte Block von Schriften, das sind die sogenannten Psalmen. Und, oder Schriften. Und dort hat es drin das, was wir heutzutage in der Bibel als Psalmen haben. Dann also die Weisheitsliteratur und kleineres Gemüse. Einfach zum sagen, es sind 3 grosse Blöcke. Und Jesus nennt die 3. Er redet vom Mose-Gesetz, von den Propheten und von den Psalmen. Zum Zusammenfassen. Und was interessant jetzt ist, zwischen diesen 3 Blöcken hat es wie so ein Verbindungsstück in der Bibel. Ihr müsst euch vorstellen, früher hat es noch nicht die Einteilung gegeben, wie Josua 1 und Könige Kapitel 3 und so weiter, sondern es sind einfach Schriftrollen gewesen. Und im Josua 1 und im Psalm 1 steht fast das Gleiche, das werden wir gerade anschauen, weil sie so wie ein Verbindungsstück zwischen diesen jüdischen Schriften gewesen sind. So, das war der theologische Einschub gewesen. Können Sie auch wieder vergessen. Aber was eben spannend ist, dass wenn man bei Jesus schaut, was er zitiert hat in seinen Gesprächen und in seinen Predigten, dass die 3 Bücher, die er am meisten zitiert, ist das 5. Buch Mose, aus dem Teil, das Buch Jesaja, aus den Propheten, und Psalmen. Also wir merken, Jesus war selber so sehr eingetaucht in die Schriften. Und ich habe in den letzten Monaten und Jahren bemerkt, wenn ich mehr von Jesus verstehen will, dann zieht es mich automatisch hin zu diesen alten Schriften, zum Alten Testament, zu den jüdischen Schriften. Weil Jesus so richtig verstehen, können wir erst, wenn wir diese Schriften auch ein bisschen besser verstehen. Also ich mag den Ausdruck Altes Testament eigentlich nicht so. Der Raffi hat das letzte Jahr mal so schön gesagt, das klingt so, wie wenn es alt und verstaubt wäre. Freunde, ich glaube, das ist der Schlüssel, um Jesus noch besser zu verstehen. Okay. Und Jesus lässt uns eben ein, in die Schrift einzutauchen. Jetzt aber zu Josua 1, ich habe es versprochen, ganz ein berühmter Vers. Und der geht jetzt eben ums Thema vom Meditieren, das ist das zweite Verb. Josua 1, 7 und 8, dort heißt es, sei stark und mutig. Also das steht da. Gehorche gewissenhaft den Gesetzen, die dir mein Diener Mose gegeben hat. Das ist die Erinnerung an die 5 Bücher Mose, die da sind. Weiche nicht von ihnen ab, damit du Erfolg hast, wohin du auch gehst. Die Worte des Gesetzes sollen immer in deinem Mund sein. Denke Tag und Nacht über das Gesetz nach, damit du allem, was darin geschrieben steht, Folge leisten kannst. Denn nur dann wirst du erfolgreich sein. Der Ausdruck, was da heisst, denk Tag und Nacht über das Gesetz nach, kann man auch übersetzen mit nachsinnen oder mit betrachten oder eben auch mit meditieren. Ich komme auf da gerade wieder zurück. Und jetzt ist eben interessant, ganz ähnlich steht es im Psalm 1, wo wir schon gelesen haben, in der Lesung. Ich tue das nochmal vornehmen. Psalm 1 heisst am Anfang, glücklich ist der Mensch, der nicht auf den Rat der Gottlosen hört, der sich am Leben der Sünder kein Beispiel nimmt und sich nicht mit Spöttern abgibt. Und jetzt kommt es, voller Freude tut er den Willen des Herrn und denkt über sein Gesetz Tag und Nacht nach. Seht ihr, es ist fast wortwörtlich der gleiche Satz und steht an entscheidender Stelle, um einem Leser zu sagen, so sollten wir die Schriften lesen. Wir sollten darüber meditieren und darüber Tag und Nacht nachdenken. Das hebräische Verb hier, Hacha, das übersetzt eben wird mit Tag und Nacht darüber nachdenken, heisst eigentlich wörtlich murmeln. Und im jüdischen Verständnis wird eben der Text oft laut gelesen oder gemurmelt, damit man es eben nicht nur liest mit den Augen, sondern auch noch hört. Das Verb hat aber auch die Bedeutung von einem Tier, das so über seinem Essen, also wie kaut und ganz lang so dran ist, wie so ein Hund, der ganz lang an seinem Knochen rumbeisst. Ich habe keinen Hund, aber ich habe das schon gesehen. Also die Idee dahinter ist, man soll so wie über ein Wort so kauen und dranbleiben und lesen und es nicht so schnell einfach abschlingen. Nicht so schnell auf Social Media nur schnell den Vers vom Tag lesen und dann bin ich schon wieder unterwegs. Die zentrale Bedeutung ist, ich nehme mir Zeit, komme zur Ruhe und tue über etwas länger nachdenken. Ich tue es meditieren, ich tue daran murmeln und daran fragen. Und dann heisst es ja da auch noch Tag und Nacht. Was fangen wir mit dem an? Was es nicht kann bedeuten, ist, dass wir Tag und Nacht Bibel lesen müssen. Das heisst es wirklich nicht. Also für alle, die jetzt gerade denken, entspannt, das kann es nicht bedeuten. Von was wir da reden, ist, mit was füllen wir unsere Gedanken Tag und Nacht? Weil, sind wir doch ehrlich, jeder von uns meditiert über Sachen nachher im Leben. Wenn es nicht das Wort Gottes ist oder Gott, dann meditierst du vielleicht über deine Träume nachher, was könnte noch werden. Vielleicht träumst du von deinem Häusli oder von der nächsten Ferien. Oder wir meditieren auch über Sorgen. Da machen wir uns Gedanken, längt es mit dem Geld und kommt es gut mit diesem und jedem. Oder wir meditieren auch über Worte von unserem Chef oder von unserem Ehepartner nachher. Vielleicht ist euch das auch schon aufgefallen. Mit dem Gedanken, wo ihr zu oben ins Bett geht, und meistens sind es ja die Negativen, die einem da bleiben. Wenn man mit negativen Gedanken einschläft, was denkt man als erstes am nächsten Morgen? Ich denke immer an diese negativen Gedanken. Und wisst ihr, was passiert ist in meinem Hirn die ganze Nacht? Ich habe meditiert über diese Gedanken. Und darum, Freunde, ist es nicht so eine gute Idee, wenn das Letzte, wo wir reinschauen, bevor wir schlafen, die Nachrichten sind oder das Handy mit irgendwelchen Nachrichten, die niemand braucht, Social Media. Das macht etwas in unserem Hirn. Und wir meditieren die ganze Nacht über diese Sachen nach. Es wäre viel schleuer, wenn wir zu Abend vielleicht mit einem Bibelvers, einem Gebet, mit einem Gedanken an Gott würden enden. Und dann würde es die ganze Nacht in unserem Kopf über dem nachher meditieren. Es ist auch nicht so schlau, am Morgen als erstes aufs Handy zu schauen. Wieder wegen dem. Weil wir meditieren dann über dem, was wir als erstes sehen, auch lang nach am Morgen. Darum wäre es sehr eine gute Idee, zum Beispiel mit dem Wort Gottes anzufangen am Morgen früh. Das muss nicht eine Stunde sein, das kann auch einfach 10 Minuten oder wie auch immer sein. Aber ich glaube, solche Gewohnheiten helfen uns, Tag und Nacht über dem Wort Gottes zu meditieren, ohne dass wir immer darin lesen müssen. Ich glaube übrigens auch, dass der Sonntagmorgen darum so wichtig ist. Dass wir uns jeden Sonntag hier treffen, ist nicht einfach eine Pflichterfüllung oder so, dass man es halt noch gemacht hat. Sondern das setzt einen Gegenpol zu dem, was du die ganze Woche sonst in deinem Kopf denkst. Es setzt einen Gegenpol zu allen YouTube und Netflix und Medien, die du konsumierst unter der Woche. Es geht nicht um eine Pflichterfüllung, sondern dass wir unsere Gedanken prägen und verändern. Um das geht es. Und vielleicht denkst du, wow, jeden Sonntag in Kirche, wer macht das schon? Ja, da machen nicht mehr viel. Aber es gehen jede Woche die Leute ins Training und jede Woche irgendwelche Feuerwehrübungen. Die zeigt man ja dann nicht, ja, das muss man vielleicht nicht immer machen. Am Sonntag sagen wir es eher. Aber ich glaube, das ist eine Priorität für unser Denken, weil wir Tag und Nacht sollen über dem Wort meditieren. Und schauen, das geht sogar noch um mich. Im Vers 9, das ist ein Vers, den wir sehr gerne zitieren vom Josua. Dort heißt: Ich sage dir, sei stark und mutig. Hab keine Angst und verzweifle nicht. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst. Wir nehmen den Vers sehr gern und sprechen vielen Leuten zu. Nur der Zusammenhang ist, dass Gott gerade im Vers vorher darüber geredet hat, dass er fortlaufend über ein Wort Gottes soll meditieren. Also wenn wir wollen, Sorgen und Ängste und Verzweiflung in unserem Leben loswerden, dann geht der Weg nicht daran vorbei, dass wir über dem Wort Gottes meditieren, das wiederholen, das in uns hineinnehmen, selber in das Wort eintauchen. Nur dann werden Sorgen, Ängste und Verzweiflung in unserem Leben wegbleiben. Nur dann werden wir stark und mutig sein. Das ist der Zusammenhang hier beim Josua. Das heisst, neue Mut, neue Kraft kommt aus dem Meditieren vom Wort Gottes heraus. Dann werden wir die Weisheit und die Kraft von Gott entdecken. Es reicht nicht. Einfach, wir müssen unsere Gedanken neu füllen. Die einen Gedanken ersetzen durch die Gedanken von Gott. Das passiert im Meditieren. Ich weiss, das Wort Meditieren ist für gewisse vielleicht ein bisschen schwierig, weil man denkt an irgendwelche nahöstliche Meditationstechniken. Der grosse Unterschied ist, im christlichen Meditieren füllt man den Kopf mit dem Wort von Gott. Und in anderen Meditationstechniken geht es darum, möglichst den Kopf zu leeren von allem. Und das ist nicht das Ziel beim Meditieren im christlichen Sinn. Sondern es geht darum, den Kopf zu füllen im guten Sinn mit dem Wort Gottes. Nur, wie geht das jetzt konkret? Es gibt eine Form, die schon seit vielen hundert Jahren gemacht wird. Und da hat sich sehr bewährt. Und das ist auch etwas, was ich oft mache, in der Art, wie ich die Bibel lese. Das heisst Lectio Divina. Vielleicht habt ihr auch schon gehört von dem. Es ist ein bisschen ein lustiger Begriff, weil es ist latinisch und heisst eigentlich die göttliche oder geistliche Lesung. Ich würde es eher übersetzen mit betend die Bibel lesen. Und meine Frau hat gewusst, dass ich heute über das predige und dann hat sie gedacht, sie zeichnet etwas zu dem. Und so ist das rausgekommen. Das ist ganz schön dargestellt, um was es geht bei dieser Lectio Divina. Was sind die vier Schritte? Die sind eigentlich relativ einfach. Zuerst liest man einfach mal einen Text. Das ist hier hinten. Und es ist gut, wenn es nicht ein zu langer Text ist. Und wenn man den Text das erste Mal gelesen hat, dann ist man wahrscheinlich immer noch so wie die Frau auf dem Bild. Man ist immer noch völlig verwirrt. Sorgen, Gedanken sind irgendwo. Und das ist okay. Dann im zweiten Schritt geht es darum, über dem Text eben zu meditieren, zu nachsinnen, den Text nochmals zu lesen, einzelne Worte nochmals zu lesen und schauen, was spricht mich jetzt konkret an? Was für einzelne Worte sprechen mich vielleicht konkret an? Und dann das einfach einmal sacken lassen, sitzen lassen, was da Gott vielleicht will sagen zu mir. Und dann im dritten Teil geht es darum, das betend Gott eine Antwort zu geben. Also was hat in dem Text vielleicht mich angesprochen, aufgewühlt, vielleicht auch aufgeregt. Und dass ich das im Gebet Gott antworte. Und das kann sein, dass es ein Dankgebet ist oder ein Lob oder auch ein Bitte oder auch eine Klage oder auch ein Buß, also Umkehr. Das kann alles passieren, in dem betend Antwort geben auf das, was Gott durch den Bibeltext zu mir geredet hat. Und als letztes kommt dann der Teil vom Contemplatio, also vom Still sein, vom Betrachten. Und ich finde das so schön, vielleicht habt ihr es gesehen, plötzlich taucht das Herz auf in den Gedanken. Und genau darum geht es. Dass am Schluss wir an den Punkt kommen, wo wir uns von der Liebe von Gott so füllen, dass auch Klarheit und Ruhe und Zuversicht und Hoffnung in unser Leben hineinkommt. Das ist die Idee von dieser Lectio Divina. Und die vier Schritte, du musst mir sie noch lassen, die vier Schritte kann man so machen, in 10 Minuten kann man das durchgehen. Man kann das auch Stunden brauchen für das. Und das ist nicht so eine Anleitung, dass man das muss Schritt für Schritt machen. Vielleicht, wenn du das erste Mal machst, ist es gut, dann einen Schritt nachzugehen. Aber es ist ein bisschen wie bei einem Instrument. Wenn man lernt, das Instrument gut zu spielen, dann kann man auch anfangen zu improvisieren. Man kann auch vor und zurück und etwas lesen und darüber meditieren und dann nochmal lesen und dann vielleicht beten oder zuerst beten und dann darüber meditieren. Also da ist auch viel Spielerisches drin. Wichtig ist, dass man sich Zeit nimmt und zur Ruhe kommt über einen Text. Nicht einfach schnell liest und weg. Wichtig ist auch, im Gegensatz zu anderen Arten, wie man die Bibel lesen kann, geht es darum, wirklich zu fragen, was Gott willst du mir sagen? Bei anderen Fragen geht es vielleicht mehr darum, so, was geht es im Text und Kontext und Hintergrund. Aber da geht es wirklich darum, versuchen, anzuhören, was wird Gott in mein Leben hineinreden. Und das soll nicht beliebig sein. Das, was Gott in mein Leben hineinredet, muss ich auch wieder prüfen anhand der Bibel. Aber das wäre einfach eine Einladung. Und ich habe euch auch noch so Zettel gemacht, wo ihr könnt, wie ein Buchzeichen in eure Bibel hineinlegen. Und dort hat es vorne drauf die Lektion Divina kurz zusammengefasst, die Schritte. Und hinten drauf hat es noch eine Art, die heisst Bibel entdecken. Das sind andere Fragen, die du kannst an einen Bibeltext stellen kannst. Allein oder in einer Gruppe. Und es ist einfach die Einladung, ganz einfach das mitzunehmen und einfach mal auszuprobieren. Mit Texten, die ihr leset, die ihr auch frei wählen könnt. Zwei Arten, wie man so einen Bibeltext lesen kann. Das ist das Meditieren. Und dann ist es so, dass in dieser langen Tradition eben von Lectio Divina haben viele dann noch einen fünften Punkt dazu getan. Nach der Contemplatio ist dann noch die Inkarnatio gekommen. Sorry, es ist alles Lateinisch heute Morgen. Und das heisst einfach Fleischwerdung. Also die Idee dahinter ist, das schlussendliche Ziel ist nicht nur, dass wir über die Liebe von Gott meditieren, sondern dass wir die irgendwann auch verkörpern in unser Leben hinein. Dass wir den Glauben auch leben und ausleben. Das Ziel ist, dass wir eben gehorchen. Das ist eigentlich noch der letzte Punkt. Gott sagt Josua so, sei stark und mutig im Vers 7, gehorche gewissenhaft den Gesetzen, die dir mein Diener Mose gab. Wieder, der Mut und Stärke von Josua kommt von dem, dass er im Gesetz von Gott darüber meditiert und dann auch gehorcht, was Gott ihm sagt. Und ich weiss nicht, für uns modernen Menschen ist das Verb gehorchen nicht so angenehm. Vielleicht bist du jetzt gerade zusammengezuckt und denkst, oh, jetzt geht es in der Kirche plötzlich wieder um Gehorsam. Ich weiss, das ist uns nicht so angenehm. Wir wollen ja alle lieber machen, was wir wollen und unsere Träume leben und dem folgen, was in unserem Herz drin ist. Das eigentlich ist einfach, dass manchmal nicht nur Gutes in unserem Herz drin ist. Darum ist es gut, wenn man Gott gehorcht. Und im Deutschen ist ja interessant, gehorchen hat den Begriff vom Horchen drin, vom Hören. Also gehorchen bedeutet hören, was Gott uns sagt und dementsprechend dann auch handeln. Jesus sagt auch das in der Bergpredigt, wenn man wieder da vorkommt. Die wichtigste Predigt von Jesus endet mit dem Satz, den habe ich auch schon gebracht in dieser Reihe. Wer auf mich hört und danach handelt, nicht nur hören, sondern auch handeln, ist klug und handelt wie ein Mann, der ein Haus auf massiven Fels baut. Also das bedeutet gehorsam für Jesus. Auf ihn hören und das dann auch tun, was er sagt. Und wir leben in einer Zeit, das tun viele Soziologen beschreiben, wir leben in einer Zeit, wo wir Menschen wissen mega viel, aber tun nicht so viel. Oder es kann sein, dass du irgendwo hörst von einem mega schlimmen Ereignis irgendwo auf der Welt. Im nächsten Moment denkst du aber nach, was könnte ich jetzt oben auf Netflix schauen? Oder wir wissen alle ganz viel über unser Leben. Sport wäre gut, nicht so viel Arbeiten wäre gut, viel Schlaf wäre gut. Aber nachher in der Umsetzung sind wir manchmal nicht so gut drin. Und ich glaube auch in dem Leben mit Jesus, wir wüssten vieles, was gut wäre. Aber die Umsetzung, naja, ich sehe es auch in meinem Leben, ist manchmal an einem kleinen Ort. Versteh mich nicht falsch, das ist kein Vorwurf, das ist nur eine Beschreibung von der Realität. Und darum ist es so wichtig, dass wir immer wieder auch im Gebet, im Bibel lesen, Gott fragen, was soll ich tun? Was willst du, dass ich mache? Und vielleicht kommt dir eine Person in Sinn, die du ermutigen könntest, oder eine Person für dich, wo du könntest beten, oder eine Person, bei der du dich könntest melden und zum Beispiel mal in einen Gottesdienst einladen. Oder es kommt dir einfach in Sinn, was du für deine Kinder oder für deinen Ehepartner noch könntest tun. Das können ganz kleine Sachen sein. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir das immer wieder einüben. Das Hören und Gehorchen auf Gott. Also, warum sollen wir jetzt in der Bibel lesen? Ich würde ganz einfach sagen, weil Gott uns begegnet in der Bibel. Auf erstaunliche Art und Weise, auf geheimnisvolle Art und Weise. Und wir begegnen vor allem auch dem zweiten Josua. Jesus übrigens heisst, das ist der gleiche Name, auf Griechisch wie auf Hebräisch Josua. Josua heisst Gott rettet, Jesus heisst Gott rettet. Und wir begegnen in diesen Schriften dem zweiten Josua. Wir begegnen Jesus. Und am Schluss geht es um ihn. Schaut, am Schluss geht es nicht ums Buch an sich. Das Christentum ist keine Buchreligion wie andere Religionen, sondern das Christentum ist Jesus nach Erfolg, Bewegung, wie auch immer. Es geht nicht primär darum, dass wir das Buch gelesen haben, sondern dass wir Jesus begegnen. In dem Innen, dass wir das Buch lesen, dass wir darüber meditieren. Und Jesus hat nicht nur Mut und Kraft gebraucht, um ein Land zu erobern wie der Josua, sondern Jesus hat Mut und Kraft gebraucht, um sein Leben hingeben für uns. Um das Böse zu überwinden am Kreuz. Und mit dem werde ich abschliessen, er sagt das so eindrücklich. Johannes 15, dort sagt er, die größte Liebe beweist der, der sein Leben für die Freunde hingibt. Und über das werden wir noch ein bisschen nachdenken und meditieren, wenn wir nachher das Abendmahl nehmen. Das Kreuz ist nicht nur der Beweis oder der Hinweis für die grösste Liebe, die Jesus hat für uns. Oder wo jemals jemand für uns hat. Sondern das Kreuz ist auch der Hinweis darauf, dass mit uns Menschen das tiefste innen etwas nicht stimmt. Und dass wir einen Retter brauchen. Dass wir jemanden brauchen, der für uns das Leben hingegeben hat. Der für uns aber auch zeigt, wie das Leben funktionieren kann. Jemand, der uns Kraft gibt, so zu leben, wie er sich das gedacht hat. Und ich möchte jetzt einfach, dass wir uns einen Moment Zeit nehmen und einen Moment still werden. Jeder für sich. Und kurz über das nachdenken, was wird Gott heute in mein Leben hineinreden? Vor all dem vielen, die ich jetzt geredet habe davor. Was wird der Heilige Geist mir, dir, aufs Herz legen? Jesus, wir danken dir so vielmal, dass am Schluss in dieser langen, grossen Geschichte der Bibel um dich geht. Um Gott selber, der in die Welt hineinkommt, weil du uns so sehr geliebt hast. Weil du nicht hast wollen ohne uns sein. Weil du eine Lösung hast wollen finden für das Problem vom Bösen, für das Problem der Sünde. Und Jesus, für das wollen wir dir von Herzen Danke sagen. Und wir wollen auch unsere Herzen auftun und sagen, Heiliger Geist, wir wollen Menschen sein. Wir wollen eine Gemeinschaft sein, die auf dich hört. Und die dir gehorcht auch. Die dir folgt. Und wir wollen eine Gemeinschaft sein, die nicht nur einfach geprägt ist von dem, wie man es macht und wie die Welt um uns herum funktioniert. Sondern wir wollen eine Gemeinschaft sein, die geprägt ist von dir. Von deinem Wort, wo prägt ist von Frieden, wo prägt ist von tiefer Freude, wo prägt ist von einer Liebe, die über das, über Sympathie ausgeht. Und Heiliger Geist, wir bitten dich, dass du das in uns wirkst und dass du uns immer wieder die Zeiten gibst, wo wir können über dein Wort nachsinnen und nachdenken und das ganz tief in unsere Herzen und unsere Gedanken hineinlassen. Gehen. Das bitten wir in deinem Namen, Jesus. Amen.